Die Familie von meiner Frau wohnt ja in Bielefeld, meine Familie in Lörrach. Und so kommt es, dass wir immer wieder diese Strecken zurücklegen müssen. Und um ein bisschen was für das Spritgeld wieder rauszubekommen, stellen wir die Fahrt immer online bei BlaBlaCar. Und so kriegen wir immer Mitfahrer, die meistens so mit dem christlichen Glauben nichts zu tun hatten. Und so hatten wir neulich wieder so eine Situation. Wir standen in Köln. Erste Mitfahrer war schon da, war ein Flüchtling gewesen, der recht gut Deutsch konnte und hat schon gleich gesagt, er ist Jesuit. Und so ging es schon so ein bisschen um Religion. Und mit einiger Verspätung kam dann noch ein Kölner, so richtig frei Schnauze, hat gesagt, was er gedacht hat. Hat eingestiegen, wir fahren los auf die Autobahn drauf. Und dann haut er auch schon raus, hat irgendwie mitbekommen, hier ist irgendwas mit Religion. Und dann sagt er, ja, diese Religion, Christen, Juden, Buddhisten, das kann ich alles überhaupt gar nicht abhaben. Hat er gemerkt, unsere Reaktion eher zurückhaltend. Und dann fragt er auch so, was habt ihr nochmal gesagt, was macht ihr eigentlich? Ich sagte, ja, wir studieren Theologie an der Bibelschule. Er ist so im Sitz versunken und hat gesagt, ah, ich glaube, ich bin gerade voll ins Fettnäpfchen rein. Habe ich gesagt, du, ich gebe dir ja sogar recht. Mit Religion kann ich wirklich nicht viel anfangen. Und so sind wir ins Gespräch gekommen. Ich habe erklärt, was den christlichen Glauben von Religion unterscheidet. Wir konnten das Evangelium weitergeben, von Jesus erzählen. Und nach einer Zeit ist dann jeder so ein bisschen seinen Gedanken nachgegangen. Beobachtet meine Frau, wie der sich anschnallt, dann wieder abschnallt, dann wieder anschnallt, wieder löst, so irgendwie in der Mitte hält und dann sagt sie, hey, sag mal, was ist denn los? Entscheide dich, schnall dich an oder ab? Ah, sagt er, ich habe jetzt gedacht, ich bin da so mit Christen unterwegs, ich glaube, ich schnall mich mal lieber an. Dann habe ich mir gedacht, nee, wobei, wenn das Christen sind, dann werden die doch von Gott bewahrt, dann kann ja gar nichts passieren. Hat er sich wieder abgeschnallt. Aber dann hat er weiter gedacht und dachte sich, nee, wenn die einen Unfall machen und sterben, kommen die ja in den Himmel. Aber was wäre denn mit mir? Lieber wieder angeschnallt. Und ich habe gedacht, es ist interessant, dass er das sogar ein Stück weit als eine Versuchung erlebt, sich nicht anzuschnallen, weil er mit Christen unterwegs ist. Und es hat mich an die Versuchung von Jesus erinnert. Wenn wir in Matthäus 4 die Versuchung lesen, in Matthäus wird die Geburt berichtet, dann die Taufe von Jesus und dann wird er ja vom Geist in die Wüste geführt für 40 Tage lang. Und dort fastet er, hat nichts zum Essen und dann nach 40 Tagen tritt der Teufel an Jesus heran und sagt, hey, wenn du der Sohn Gottes bist, dann sprich zu diesen Steinen, dass sie Brot werden. Ist eine Versuchung, die kann man gut nachvollziehen. 40 Tage lang nichts gegessen und jetzt hat man die Möglichkeit, aus dem Stein Brot zu machen. Man hat ja Hunger. Kann ich gut nachvollziehen, dass es recht schwer ist, sich da nicht drauf einzulassen. Die dritte Versuchung, die Jesus erleidet, ist auch gut nachvollziehbar. Der Teufel nimmt Jesus mit, stellt ihn auf einen hohen Berg, von wo aus alle Reiche sehen kann. Und dann sagt der Satan zu Jesus, wenn du mich anbetest, dann wirst du Macht über diese ganzen Bereiche haben. Versuchung, die man nachvollziehen kann. Nur den Teufel anbeten und schon kriegt man Macht über so viele Bereiche. Damit kann man sich vielleicht ein Stück weit identifizieren. Aber in der Mitte dieser drei Versuchungen ist eine etwas seltsame Versuchung. Da heißt es, der Teufel nimmt Jesus, stellt ihn auf die Zinne des Tempels, das ist ein ziemlich hoher Punkt, und dann sagt der Teufel zu Jesus, stürz dich herunter. Denn es steht da geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben und sie werden dich auf Händen tragen, damit dein Fuß nicht etwa an einen Stein stößt. Wenn ich mir jetzt überlege, der Teufel würde mich an die Zinne des Tempels stellen und sagen, komm, spring runter, steht ja geschrieben, der Herr gibt deinetwegen den Engeln Befehl. Also ich glaube, ich würde zwei Schritte zurück machen und sagen, gut, du kannst selber springen, ich springe da nicht runter. Wirklich versuchen würde mich das nicht irgendwo runterspringen. Und irgendwie hoffen, dass Gott mich dann beschützt. Liegt es an meinem kleinen Glauben? Müsste ich vielleicht irgendwie ein so tiefes Gottesvertrauen haben, dass ich wüsste, Gott wird mich beschützen und das dann wirklich als Versuchung erleben könnte? Können wir mal schauen, woraus der Teufel eigentlich zitiert. Er zitiert ja aus Psalm 91 und sagt, da steht geschrieben, deinetwegen wird der Herr seinen Engeln Befehl geben. Ich bete noch kurz, bevor ich den Psalm mit uns lese. Danke, Vater, dass wir dein Wort haben, dass wir uns mit deinem Wort beschäftigen dürfen, dass du zu uns sprichst, und bitte dich, dass du unsere Herzen öffnest, dass wir uns von dir verändern lassen, dass du zu uns sprichst und wir dich ein Stück näher erkennen dürfen. Amen. Wer unter dem Schutz des Höchsten bleibt, unter dem Schatten des Allmächtigen wohnt, der sagt zu Jahwe, du bist meine Zuflucht, meine sichere Burg. Du bist mein Gott, auf den ich vertraue. Er bewahrt dich vor den Fallen, die man dir stellt, vor der tödlichen Pest. Mit seinen Schwingen behütet er dich, unter seinen Flügeln findest du Schutz. Seine Treue ist Schutzwehr und Schild. Du musst dich nicht fürchten vor den Schrecken in der Nacht, dem Pfeil, der dir am Tag entgegenfliegt, der Seuche, die durchs Dunkle schleicht, dem Fieber, das am Mittag glüht. Auch wenn 1000 neben dir fallen, 10.000 rings um dich her, zu dir wird es nicht kommen. Du siehst es mit eigenen Augen, wie er es den Gottlosen heimzahlt. Ja, du, Jahwe, bist meine Zuflucht. So hast du den Höchsten zum Schutz erwählt. Darum wird dir nichts Böses geschehen und kein Unheil kommt in dein Haus. Denn er schickt seine Engel für dich aus, um dich zu beschützen, wohin du auch gehst. Sie werden dich auf Händen tragen, dass dein Fuß sich an keinen Stein stößt. Über Löwen und Kobras wirst du schreiten, Junglöwen und Schlangen zertreten. Weil er an mir hängt, will ich ihn retten. Weil er mich achtet, schütze ich ihn. Wenn er mich ruft, antworte ich. Wenn er in Not ist, stehe ich ihm bei. Ich hole ihn heraus und bringe ihn zu Ehren. Ich gebe ihm ein langes und erfülltes Leben und zeige ihm mein Heil. Jetzt will ich am liebsten euch fragen, was machen wir denn mit so einem Psalm? Ich meine, was ja hier steht, ist eigentlich, wer unter dem Schutz des Höchsten steht, dem wird nichts passieren. Aber in unserem Leben sieht es ja anders aus. Wir werden mit Leid konfrontiert. Wir werden mit Krankheit konfrontiert. Wir werden mit Tod konfrontiert. So wie es da steht, trifft es ja eigentlich nicht zu. Wir können es als Verheißung lesen, wir können es aber ein Stück weit auch als Gesetz lesen. Was hier steht, ist, wer unter dem Schutz des Höchsten bleibt, wer zu Jahwe sagt, ich vertraue auf dich, dem wird nichts passieren. Können wir das so allumfassend in unserem Leben sagen, ich bin immer unter dem Schutz des Höchsten geblieben, ich habe immer auf Gott vertraut? Sünde ist eigentlich nichts anderes, als Gott zu sagen, auf dich vertraue ich nicht, ich habe da eine andere Idee, die ist, denke ich, besser. Gott, du sagst, ich soll nicht lügen, aber wenn es um den Karriereschritt geht, da vertraue ich doch eher auf die Lüge. Ich glaube, das hilft mir mehr. Gott, du sagst nur eine Frau, ich glaube aber so ein Seitensprung, der wird mich doch auch irgendwie wieder so ein bisschen erfrischen oder wie auch immer. Egal, wann wir sündigen, vertrauen wir immer auf etwas, das gegen Gott spricht und sagen, Gott, unter deinem Schutz will ich eigentlich nicht stehen, ich stehe lieber unter dem Schutz von Sünde. Ich vertraue dort mehr drauf, ich denke, das tut meinem Leben irgendwie besser. Und wenn wir unter dem Aspekt den Psalm lesen, müssen wir eigentlich sagen, oh, die einleitenden Verse, wer unter dem Schutz des Höchsten bleibt, wer im Schatten des Allmächtigen wohnt, wer zu Gott sagt, du bist mein Gott, auf den ich vertraue, oh, hier kann nicht von mir die Rede sein. Ich sage das vielleicht ab und zu, aber so allumfassend in meinem Leben immer? Der einzige Mensch, der je gelebt hat und es konsequent in seinem Leben hundertprozentig umgesetzt hat, das war Jesus Christus. Jesus hat zu jeder Sekunde seines Lebens sagen können, ich stehe unter dem Schutz des Höchsten, ich vertraue auf Gott und auf nichts anderes. Jesus, der nie gesündigt hat, der nie auf etwas anderes gesetzt hat, außer auf Gott. Er ist der Einzige, der eigentlich Anspruch auf diesen Psalm erheben kann. Aber auf Jesus hat es ja auch nicht zugetroffen. Ich meine, hier steht, dem gebe ich ein langes und erfülltes Leben. Mit 30 oder 33 am Kreuz, Das ist nicht wirklich lang und erfülltes Leben. Und genau das ist ja der springende Punkt. Jesus hätte Anspruch auf diese Verheißung gehabt. Ihm hätte nichts Böses widerfahren dürfen. Er hätte ein langes und erfülltes Leben verdient gehabt, ohne Leid, ohne Krankheit. Und er hat freiwillig darauf verzichtet, um stellvertretend für uns zu sterben. Er hing ja nicht machtlos irgendwie am Kreuz und ist jetzt dem irgendwie unterlegen gewesen, sondern er hing machtvoll am Kreuz. Er sagt noch vorher zu Petrus, ja, mir würden Legionen von Engeln zur Verfügung stehen, um mich zu beschützen. Als die Spötter zum Kreuz kommen und sagen, oh, wenn du doch der Sohn bist, dann steig doch runter, hätte Jesus runtersteigen können. Aber er hing am Kreuz für unsere Sühne und hat auf diese ganzen Verheißungen, die hier stehen, verzichtet, um stellvertretend für uns zu sterben. Jetzt kann man weiterdenken. Sagen, okay, Evangelium ist soweit klar, ich habe das auch im Glauben angenommen, dass Christus für mich gestorben ist. Aber jetzt müsste ja eigentlich mir in Christus diese Verheißung doch wieder gelten. Wenn ich annehme, dass Jesus für meine Schuld gestorben ist, schaut ja Gott durch Jesu Blut auf mich als einen schuldlosen Menschen. Mir in Christus müssten doch eigentlich diese Verheißungen gelten. Ist schon richtig. Uns in Christus gelten diese Verheißungen. Schon jetzt. Aber auch noch nicht. Es ist diese Hoffnung, wo wir sagen, in der wir leben. Wir leben in dieser Hoffnung. Eine Hoffnung verstanden als, ich hoffe, dass es in einem Jahr an meinem Geburtstag nicht regnet, das ist falsch. Hoffnung in der Bibel ist vielmehr, wenn ich jetzt ein Buch auf Amazon bestellt habe, ich habe das gezahlt, PayPal, es ist bezahlt, ich habe es bestellt, dann weiß ich eigentlich ziemlich sicher, dass es ankommen wird. Aber die Zeit, bis ich es in den Händen halte, das ist eine Zeit der Hoffnung. Christus ist schon für uns gestorben. Der Preis der Sünde ist schon gezahlt. Jetzt leben wir in dieser Hoffnungszeit. Es gehört uns schon. Das Buch, das ich bestellt habe, das gehört mir ja schon. Ich habe es schon gezahlt, aber doch ist es noch nicht da. Aber ich kann auch schon davon reden, dass ich dieses Buch habe. Ich habe es ja bezahlt, erworben. Es ist rechtmäßig mir. Diese Zeit, schon jetzt und noch nicht, ist die Hoffnungszeit. Ein Dozent bei uns an der Bibelschule, der hat das mal in einem kurzen Text zusammengefasst und ich finde, das ist ziemlich gut, deswegen möchte ich euch das kurz vorlesen. Er schreibt, in denen, die zur neutestamentlichen Gemeinde gehören, erfüllt sich durch den Glauben an den Messias der neue Bund. Sie, die zur Gemeinde gehören, gehören damit auch zur endzeitlichen Königsherrschaft Christi. Auch wenn sie noch als vergängliche Menschen auf dieser vergänglichen Erde leben. Sie erleben gleichzeitig das Spannungsreiche schon jetzt und noch nicht derer, die dem alten und dem neuen Zeitalter zugehören. Für sie ist schon jetzt der Tag des Heils, wie es in 2. Korinther steht, aber auch noch die Zeit des Stückwerks, wie in 1. Korinther. Sie sind schon Bürger des Himmels, steht in Philipper 3, aber auch noch Bürger dieser Erde, steht in 2. Korinther 5. Sie sind aus dem gegenwärtigen Zeitalter getreten, Galater 1, leben aber noch in dieser Welt, steht in Titus 2. Sie haben schon das neue Leben, 2. Korinther, warten aber noch als Erben des ewigen Lebens, Galater 6. Sie sind schon erlöst, Epheser 2, und warten zugleich noch auf die Erlösung des Leibes, Römer 13. Sie sind schon mit Christus auferstanden, Römer 6, und erwarten noch die zukünftige Totenauferstehung, 1. Korinther 15. Und da merkt man, das wirft dann ja manchmal in der Bibel so hin und her, wie, wir sind schon erlöst, wir sind schon auferstanden, und dann steht woanders wieder, ja, und dann, wenn ihr mal sterbt, dann werdet ihr mit Christus auferstehen. Da ist ja manchmal so die Frage, wie kriegt man diese Texte zusammen? Und es ist diese Zeit der Hoffnung. Es ist schon jetzt, aber auch noch nicht. Und so haben wir auch schon jetzt Anspruch auf diese Verheißungen, die auch in Psalm 91 stehen. Aber auch noch nicht. Noch werden wir mit Leid auf dieser Welt konfrontiert. Schon jetzt und noch nicht. Ich habe ja so ein bisschen humorvoll mit der Geschichte angefangen und gesagt, wir erleben es, oder dieser Mitfahrer, den wir hatten da, der hat es ja irgendwie so ein bisschen als Versuchung erlebt. Ja? Der hat gedacht, oh, das sind Christen, komm, schnalle ich mich mal nicht an, die werden ja schon bewahrt. Und ich glaube, eine ähnliche Versuchung haben wir als Christen auch. So ganz unterschwellig, das ist uns gar nicht bewusst. Aber wenn der Teufel an uns herantritt, dann sagt er, hey, du bist doch Christ. Dir kann doch theoretisch gar nichts mehr passieren, wenn du jetzt hier lügst. Deswegen verlässt dich Gott doch nicht. Deswegen verlierst du ja nicht dein Heil. Lüg doch, manage dein Leben so ein bisschen mit Sünde. Du bleibst ja Christ, alles gut. Ich meine, was wäre das für eine Situation, wenn wir wüssten, ich bin Christ, ich bin erlöst, und wenn ich jetzt einmal sündige, wenn ich jetzt eine Frau falsch anschaue, wenn ich mich irgendwo auf eine Lüge verlasse oder wie auch immer, dann geht mein Heil flöten, dann Hölle. Oh, da würde ich mir bei manchen Versuchen ganz schön überlegen und denken, oh, das kommt gar nicht in Frage. Aber ich glaube, der Teufel kommt wie und sagt, hey, du bist Christ. So schnell verlässt dich Gott nicht. Kannst du auch ruhig ein bisschen lieblos zu denen sein. Nicht, dass der denkt, du magst ihn noch oder so. Oder Leute denken, du bist mit dem, verstehst dich mit dem. Du bist doch Christ, dir passiert ja nichts. Und da finde ich es interessant, die Versuchung, Jesus an der Zinne des Tempels, der Teufel kommt und sagt, spring runter, dir passiert doch nichts. Es steht doch geschrieben, die Engel tragen dich. Recht hat er. Wenn Jesus runtergesprungen wäre, wäre nichts passiert. Die Engel hätten ihn getragen. Aber gleichzeitig ist es ja totaler Schwachsinn. Warum sollte Jesus da runterspringen? Es macht doch keinen Sinn. Und so ist Jesus ja dann auch zurück und hat gesagt, es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Also was soll das? Mach ich nicht. Römer 6. Da wird genau diese Problematik beschrieben. In Römer 5 wird beschrieben, wir in Christus, egal wie wir sündigen, Jesus Tod reicht für die Sünde aus. Und dann fängt Römer 6 damit an, was sollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werde? Also Paulus wirft diese Frage auf und sagt, ja, was heißt das? Können wir eigentlich weiter sündigen? Weil wenn wir sündigen, da reicht ja die Gnade immer aus. Und jetzt bei der Antwort ist interessant, er sagt nicht, oh nee, das ist theologisch ganz falsch. Wenn ihr, nachdem ihr Christ seid, weiter sündigt, dann verliert ihr wieder euer Heil. Das sagt er nicht. Sondern die Antwort von Paulus ist, das sei ferne. Wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind? Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in ein neues Leben auferweckt werden. Das heißt, was Paulus hier sagt ist, wenn der Teufel an dich rantritt und sagt, komm Sündige, dir passiert doch nichts, das Maß der Gnade wird voll, Christus Tod reicht auch für die nächste Sünde noch aus. Paulus, dann kommt auch mit der Antwort, das sei ferne. Warum sollte ich doch noch sündigen, wenn ich schon der Sünde gestorben bin? Und da haben wir wieder diese Anfangsverse von Psalm 91, wer unter dem Schutz des Höchsten steht und zu Gott sagt, auf dich vertraue ich. Rein vom Kopf, intellektuell, sagt man vielleicht schnell, ja, unter dem Schutz des Höchsten, ich vertraue auf Gott, kann ich abhaken, das trifft beides auf mich zu. Vom Herzen ist es vielleicht schon schwerer zu sagen, doch, ich bin Christ, ich stehe unter dem Schutz des Höchsten. Gott hat für mich das Problem der Sünde gelöst. Wenn ich auf Gott vertraue, vertraue ich darauf, dass er es geschafft hat, mein Problem der Sünde zu lösen und nicht ich selber es irgendwie durch gute Werke noch erwirken muss. Das Vertrauen auf Gott, Christus ist für mich gestorben, das Problem der Sünde ist gelöst. Und wie Paulus dann hier schreibt und sagt, wie sollten wir dann noch sündigen? Also dieser Gedanke, ich kann mein Leben so ganz ohne Sünde nicht managen, der ist falsch. Doch, wir müssen nicht sündigen. Christus hat das Problem gelöst. Die Sünde hat keine Macht mehr über uns. Wir können in der Situation der Versuchung sagen, das sei ferne. Auch wenn der Satan vielleicht recht hat, wenn er sagt, aber dein Stand als Christ verlierst du deswegen ja nicht. Wenn jetzt der ein oder andere vielleicht denkt, gut, hört sich auch so ein bisschen nach Ende von der Predigt an. Was hat er eigentlich genau gesagt? Am Anfang war ich ja noch da bei der Geschichte, aber dann, Arbeitswoche war lang, irgendwie konnte man endlich mal sitzen, in Ruhe nachdenken. Ich packe das Ganze jetzt nochmal in 2 Minuten zusammen. Also lohnt sich jetzt nochmal aufzupassen, dann kriegt man das Ganze nochmal mit. Wenn man schon die ganze Zeit dabei war, super, doppelt gemoppelt, hält besser. Wir haben uns am Anfang die Versuchung von Jesus angeschaut. Erste Versuchung, mach aus Stein Brot. Dritte Versuchung, bete den Teufel an und dir gehören alle Reiche. Du kriegst Macht über sie. 2 Versuchungen, die wir gut nachvollziehen können. In der Mitte diese seltsame Versuchung, komm, spring hier runter, es steht geschrieben, du wirst getragen. Haben wir uns angeschaut, woraus der Satan eigentlich zitiert, Psalm 91, wo wirklich steht, wer unter dem Schutz des Höchsten wohnt, dem wird nichts passieren. Wir haben mir überlegt, trifft es auf uns eigentlich überhaupt zu? Wohnen wir unter dem Schutz des Höchsten? Sagen wir in jeder Facette unseres Lebens, ja Gott, auf dich vertraue ich. Gemerkt, dass wir doch mit jeder Sünde eigentlich zu Gott sagen, nein, auf dich vertraue ich nicht, ich vertraue da auf was anderes. Der einzige Mensch, der sündlos gelebt hat, Jesus Christus. Und er hat auf diese Verheißungen verzichtet, um stellvertretend für uns am Kreuz zu sterben. Dann haben wir überlegt, wie er in Christus, wenn Jesus ganz Mensch und ganz Gott für uns gestorben ist, dann kriegen wir den Stand als Christ, ihm gleichgestellt zu sein. Können wir dann als Christ nicht Anspruch auf die Versuchung erheben, auf die Verheißung erheben? Haben wir gesagt, ja, das ist richtig, schon jetzt. Schon jetzt haben wir Anspruch auf diese Verheißungen, aber auch noch nicht. Noch leben wir in dieser sündhaften Welt und werden mit Leid konfrontiert. Aber die Versuchung von Jesus ähnelt oft der Versuchung, die wir auch erleben. Dass der Teufel herantritt und sagt, dein Heil verlierst du nicht, wenn du jetzt sündigst. Mach doch. Dass wir da dem Teufel die Antwort entgegenschleudern und sagen, das sei ferne. Warum sollte ich noch sündigen, wenn Gott für mich das Problem der Sünde gelöst hat? Und wenn wir vielleicht den Gedanken mitten in die Woche nehmen, zu sagen, wenn Versuchung da ist, ich muss nicht sündigen, ich kann zum Teufel sagen, das sei ferne, das Problem der Sünde wurde für mich gelöst. Danke.